Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt im Interview. Falls du die Mein Herz bellt noch nicht kennen solltest, stelle ich sie dir gerne kurz einmal vor. Die Mein Herz bellt steht für den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund. Wir berichten über das Training mittels positiver Verstärkung, haben einen Blick auf die Gesundheitsvorsorge und Nachsorge, schauen in den Bereich Tierschutz und was es Neues an Lesefutter auf dem Büchermarkt gibt. Und natürlich berichten wir über das, was uns alle interessiert, das Leben mit unseren Hunden. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Ich nenne es einfach mal kurz Waschen, Schneiden, Föhnen. Denn heute sprechen wir mit einem waschechten Groomer. Dani, hallo, schön, dass du dir die Zeit heute für uns nimmst.
Hallo, liebe Anja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Dani, magst du dich bitte einmal vorstellen? Wer bist du und was machst du mit Waschen, Schneiden, Föhnen?
Klar, sehr gerne. Ich bin die Dani, ich bin mobile Groomerin oder auch Hundefriseurin aus Nürnberg. Ich habe das Ganze tatsächlich mal angefangen in der Ausbildung. Da war ich 15 Jahre alt, habe die Ausbildung bei einem Tierarzt gemacht und das war mein erster Kontakt mit der Schermaschine. Über das Trimmen meines damaligen Pflegehundes, das war ein Airedale Terrier, das mir die Züchterin von der Pike auf beigebracht hat tatsächlich. Ja, bin ich dann in dem Hundefriseursalon gelandet. Irgendwann habe da die ganze Zeit gearbeitet und nach ein paar Jahren mich irgendwann entschieden, mich selbstständig zu machen. So ganz grober Überblick.
Und das heißt, du machst es jetzt so, das heißt, die Leute können sich an dich wenden und du fährst zu den Leuten, wenn ich das richtig verstanden habe, nach Hause. Du hast keinen Hundesalon, sondern du bist mobil und sagst, okay, ich fahre Umkreis Nürnberg, das ist so, sozusagen dein Einsatzgebiet. Da fährst du dann hin, richtig?
Genau, so ist es. Ich habe mir so als Einzugsgebiet Nürnberg, Fürth, Erlangen, sage ich mal, unser schönes Städtedreieck hier in Franken, in Mittelfranken, habe ich mir so als Einzugsgebiet ausgesucht, da ich hier natürlich auch lebe und habe mir dann gedacht, naja, es hat ja auch so Vor- und Nachteile, einen Salon zu haben. Zum einen hast du natürlich alle deine Gerätschaften auf einem Haufen, was natürlich sehr praktisch ist, aber ich habe durch meine Arbeit im Salon eben auch schon die Erfahrung machen müssen, dass viele Hunde das sehr, sehr stressig finden und da habe ich mir gedacht, hey, das ist doch viel einfacher, wenn ich A, keine Miete zahlen muss für einen Salon und der Hund auch noch mit einem besseren Gefühl rausgeht, weil ich das bei ihm zu Hause mache und er sich dort sicher fühlt.
Das heißt, das spielt natürlich der Mein Herz bellt total in die Karten. Du legst auch großen Wert darauf, dass der Hund sich bei der Behandlung, und für mich ist das nichts anderes als eine Behandlung, auch wirklich entspannen kann, das genießen kann und wohlfühlt, richtig?
Ja, also das ist mein Ziel tatsächlich, auch also mein utopisches Ziel, muss ich kurz mal sagen. Das ist das, was ich mir wünsche für alle meine Kunden und wo ich hinarbeite, ist tatsächlich einen schlafenden Hund, während ich behandle, wenn man es mal so sagt. Das wäre mein Ziel. Ich freue mich auch, wenn Sie sich freuen. Das ist auch sehr schön. Aber ein schlafender Hund, ich habe da letztens ein Instagram-Video gesehen von einer ganz tollen Halterin, die ihren Hund selbstständig frisiert und der liegt halt wirklich da und pennt und ist tiefenentspannt. Und dann habe ich, also spätestens da habe ich mir gedacht, na, das will ich auch unbedingt.
Das ist schön. Jetzt kommen wir mal einfach zu der Frage, ich habe Kurzhaarhunde. Haarpflege, ist das jetzt eigentlich nur ein Thema, was, ich sag mal, Hunde mit extrem langem Haar betrifft oder extrem viel Haar? Ist das so der Bereich, wo du tätig bist? Das weiß ich wirklich nicht, weil wie gesagt, meine Hunde haben kurzes Fell und ich sage immer, ich staub die mal gerade einmal ab.
Also ich weiß, du hast ja, glaube ich, eine Deutsch-Kurzhaarhündin, habe ich das richtig gesehen? Genau, da kann das auch durchaus reichen. Die haben auch nicht viel Unterwolle, da ist nicht viel da. Es kann natürlich sein, dass der Hund vielleicht trotzdem Unterstützung braucht, wenn er im Fellwechsel sich extrem hart. Ist es doch ein bisschen angenehmer, wenn man zum Beispiel mit einer weichen Bürste die Haut ein bisschen massiert, ne? Die losen Haare ein bisschen rausbürstet, aber grundsätzlich brauchen, also weil er ohne nicht leben kann, wie manche andere Rassen, das ist beim Kurzhaarhund nicht der Fall.
Jetzt hattest du eingangs gesagt, du hast einen Erdelterrier. Was hast du bitte mit dem Erdelterrier gemacht? Du hattest so ein schönes Wort, das kannte ich noch nicht.
Ich habe den getrimmt.
Getrimmt.
Trimmen, genau.
Getrimmt. Getrimmt ist also was anderes als frisiert. Oh,
Ja.
oder was habe ich mir. Also, weil du jetzt speziell halt den Erdelterrier sagtest. Oder werden Langhaarhunde getrimmt? Oder ist das ein Hund, der. Getrimmte Hunde sind wieder was anderes als Langhaarhunde. Klär uns doch bitte auf.
Okay, ich versuche das mal zu unterteilen in Kategorien. Also es gibt Trimmen, das betrifft die rauhaarigen Rassen, wie der Erdelterrier zum Beispiel oder auch die kleinen Jack Russell Terrier. Das sind rauhaarige Rassen. Es gibt auch andere rauhaarige Rassen, auch einer der belgischen Schäferhunde, der ich glaube, Lac Noir, jetzt schlag mich nicht, ob ich es richtig ausspreche, der wird auch zum Teil getrimmt, weil der auch ein paar raue Haare mit drin hat. Einige Labradoodle-Kreuzungen, die haben auch, Fun Fact, haben auch manchmal Trimmfell mit dabei, also, und natürlich auch diverse Mischungen. Beim Trimmen wird das Haar, das abgestorbene Haar, das bleibt in der Haut stecken. Das tote Haar und dann wird es rausgezupft. Das ist tatsächlich für das tote Haar betreffend, ist es auch gar nicht schmerzhaft für den Hund. Was natürlich ein bisschen fies ist, beim Trimmen erwischt man ja auch mal gesunde Haare, die noch so in der Haarwurzel stecken. So, das versucht man zwar zu vermeiden, indem man die sich schön, sag ich mal, aufstellt. Die sind nämlich auch ein bisschen länger als die gesunden Haare und dann eben nur die Haarspitzen zu greifen und dann sie so rauszuzupfen. Ja, und dann, das wäre zumindest erstmal das Trimmen. Frisieren, also im Sinne von Scheren oder Schneiden, heißt wirklich, das Haar ist abgestorben oder gesund und ich schneide es einfach ab. Also ich ziehe es nicht raus, also die Haarwurzel sozusagen bleibt, wo sie ist. Ich schneide es einfach oben ab. Ich sage mal, ist ein bisschen wie, wir Frauen kennen das, epilieren und rasieren. So.
Okay, das heißt, dieses Frisieren, ich habe da jetzt diesen Pudel vor Augen. Ich liebe Pudel in der Standardschuhe. Pudel sind tolle Hunde, das muss ich einfach direkt sagen. Aber es gibt Frisuren bei Pudel, ich weiß nicht, ob man das Frisuren nennt, aber wenn die auf Ausstellungen gehen, dann denke ich, oh mein Gott, wahrscheinlich würde dieser arme Hund lieber mit einer Tüte auf dem Kopf durch die Gegend laufen, damit man ihn nicht erkennt. Ist das dann Frisieren? Oder ist das schon wieder was anderes? Also ich sag mal, ha lange Haare abschneiden ist ja dann das eine noch, wenn jetzt, nicht, dass man mich jetzt steinigt, ich weiß es nicht, aber dass man vielleicht bei einem Afghanen die Haare etwas abschneidet, sage ich jetzt mal, ich kenne mich damit wirklich nicht aus. Und ein Pudel wird dann schon wieder anders behandelt. Also gibt es da wirklich unterschiedliche Aspekte für jede Hunderasse, weil du hattest jetzt gerade diese rauhaarigen Hunderassen genannt. Langhaarige Hunderassen und dann gibt es ja diese Schuren oder wie immer man das nennen mag, womit man auf die Ausstellung geht. Machst du sowas auch? Gehört das zur Pflege oder ist das eher was, weiß ich nicht, wohin gehört? Halt zu einer Ausstellung? Fragezeichen.
Also grundsätzlich diese Rassestandard Schuren heißt es tatsächlich, also beim Pudel. Ich würde sie grundsätzlich machen, ich habe nur einfach keinen Kunden, der es, sage ich mal, von mir verlangt. Da sind auch die Pudelbesitzer, die auf Ausstellungen gehen oder die Pudelzüchter, sich selber, sage ich mal, die beste Hilfe, weil die wissen genau, wie sie es haben wollen. Und da gibt es auch, muss man sagen, gerade bei den Züchtern sehr, sehr gute also Leute, die halt da ihre Hunde selber perfekt auf die vorbereiten. Oder auch viele Hundefriseure, die halt eine Pudelzucht haben. Das kommt auch des Öfteren vor, natürlich, ne? Die wissen, wie sie es machen müssen. Ich habe Pudel, aber da wird nicht das verlangt. Da ist der Pudel ein ganz normaler Familienhund und der wird, ich sage es mal, praktisch kurz gehalten. Das soll ein bisschen süß aussehen, na klar, aber ja, wie soll ich das sagen, aufwendigen Schuhen auch, die sind für den Alltag finde ich persönlich sehr unpraktisch und keiner, der einen normalen Familienhund hat, hat sowas von mir je verlangt.
Okay, das heißt, für dich ist es eigentlich wichtig, dass dass die Frisur im Alltag einfach vernünftig ist, richtig? Also, dass der Hund und der Hundehalter, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich einen Langhaarhund habe, ich habe nicht ohne Grund keinen Langhaarhund, weil ich kann mir das als sehr, sehr aufwendig vorstellen. Wenn ich mir vorstelle, ein Neufundländer im Schlamm ist sowas, was man wohl nicht unbedingt zu Hause braucht. Während wenn meine Deutsch-Kurzer-Hündin sich in den Schlamm wälzt, sage ich, oh Mann, aber wirklich, die ist bis zu Hause trocken, schüttelt sich einmal und dann war es das. Ich denke mir, wenn man halt einen Hund mit sehr, sehr viel Fell hat, dann hat man da wahrscheinlich auch täglich mit zu tun. Oder wie oft würdest du raten, dass der Hund denn diese Pflege, weil das ist ja Körperpflege, für mich ist ja Fellpflege Körperpflege, wie oft sollte man das denn dann einem Hund, beispielsweise der so behaart ist wie ein Neufundländer, wie oft sollte man den denn, nennt man das jetzt kämmen? Ich weiß es nicht, wir nennen es einfach mal kämmen. Wie oft muss er denn gekämmt werden? Weil der hat ja nicht nur dieses Fell obendrauf, jeder, der schon mal das Glück hatte, einen zu streicheln. Da drinnen, also man kann ja richtig in diese, weil wenn die nass sind, sind die ja auf einmal ganz dünn, aber da drinnen ist ja noch was anderes, das fühlt sich auch anders an, das muss ja, denke ich mir, auch gepflegt werden, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also gerade, weil du jetzt sagst, Neufundländer, das sind Hunde, die sehr, sehr gerne im Wasser natürlich sind. Ne, alles, was nass ist, ist ja schon mal super. Das ist ein Hund, der deswegen auch sehr viel Unterwolle hat. Er hat ein super schönes, fettiges Deckhaar, damit möglichst wenig Wasser an die Haut kommt. Er hat viel Unterwolle, das ihn schön wärmt. Deswegen hat er auch kein Problem ganz, ganz oft mit winterlichen Temperaturen. Und ab 0 Grad ist die Badesaison eröffnet. Ja, da hast du natürlich Spaß zu Hause. So, grundsätzlich meine Empfehlung, gerade für einen Welpen, mach's zu einem Ritual, mach's jeden Tag und dafür nur 2 Minuten. Nimm dir, also bei einem Neufundländer bist du auch mit 2 Minuten bei einem Fuß vermutlich noch nicht fertig, aber die Hunde werden ja älter und meistens auch geduldiger und gerade Neufundländer sind sehr geduldig, auch schon als Welpen und da mach einfach jeden Tag ein kleines bisschen was, dann hast du nicht alle 2 Monate mal 3 Stunden was zu tun.
Das heißt, ich helfe dem Hund, wenn ich ihm praktisch in kleinen Schritten das beibringe. Pass mal auf, jetzt wäre schön, wenn du jetzt vielleicht mal für eine Minute ruhig stehen bleibst, weil ich kann mir vorstellen, dass es einfach einfacher ist, wenn der Hund eben ruhig ist, wenn ich ihn bürste oder kämme, als wenn er da wuschel, 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 wuschel. Und das heißt, ich fange das in kleinen Schritten an und steigere das dann idealerweise bis dahin, dass ich den Hund zumindest mal eine Seite fertig machen kann. Die andere Seite kann ich ja am nächsten Tag machen, weil ich kann mir vorstellen, dass so ein Neufundländer, so erfahrungsgemäß, was meinst du denn, wenn man wirklich mal einen Neufundländer komplett durchbürstet, wirklich vernünftig die Haare bürstet mit dieser Unterwolle-Geschichte da, dass man die vielleicht mal rausholen muss oder so. Ich kenne mich halt, wie gesagt, damit jetzt nicht so aus. Was für eine Zeit muss man denn da so einplanen?
Also je nachdem, ob ich es dann auch mit Baden und Föhnen mache, weil ich kann natürlich auch das, sage ich mal, die Fellpflege oder das Kämmen in dem Fall unterstützen, indem ich den vorher bade und dann gibt es die sogenannten Blower. Das ist ein sehr, sehr, ich sage jetzt mal, blaskräftiger Föhn, deswegen auch der Name Blower. Und wenn ich den mit dem Blower durchföhne und währenddessen kämme, also da fliegt die Wolle, dann habe ich gut, bin ich vielleicht gut mit 2, 3 Stunden durch, weil das ist ja ein großer Hund, aber so ohne Baden vorher auch mal 3, 4 Stunden. Also ich kann das, je nachdem, wie gut der Pflegezustand natürlich vorher ist, da kann ich eine ganz, ganz lange Zeit mit verbringen und deswegen auch da meine Bitte und mein Tipp. Das sind Monsteraufgaben für eure Hunde, für euren Rücken. Ich weiß, wovon ich rede. Schont euch und eure Hunde, indem ihr das wirklich kleinschrittig mit kleinen Terminen macht.
Das ist aber ein sehr, sehr gutes Stichwort jetzt, weil du sagtest, es kommt auf den Pflegezustand des jeweiligen Hundes an. Ist das vielleicht auch korrekt zu sagen, dass du jetzt in Anführungsstrichen nicht nur für die Optik deinen Beruf ausübst, sondern auch im medizinischen Sinne? Das heißt, wenn der Hund vielleicht eine Erkrankung hat am vielleicht auch sogar an der Haut, dass er entsprechend gebadet werden muss oder dass vielleicht die Haare oder beziehungsweise das Fell entsprechend für eine bestimmte Dauer X so und so kurz gehalten werden muss. Das heißt, nicht einfach nur in Anführungsstrichen mit einem netten, schönen, duftenden, für Hunde angenehm duftenden Bad, sondern tatsächlich mit einem medizinischen Bad, vielleicht mit, ich sag mal, Stichwort Milben oder Ungeziefer, Befall. Bist du in dem Bereich dann auch tätig?
Ja, also gerade medizinische Bäder haben wir im Salon natürlich auch gemacht. Wir hatten eine höhenverstellbare Badewanne. Also wenn wir nochmal bei dem Neufundländer bleiben, in eine Badewanne heben, das sind 60 Kilo Hund, das muss man schon gute Fitness haben, um das zu schaffen. Das ist viel einfacher, wenn ich da einfach in den Salon fahre, den Hund in die Badewanne reinsteigen lasse. Die hat nämlich auch so eine Klappe, die kann ich rausmachen. Der Hund hat wirklich einen tiefen Einstieg. Ich fahre mir den hoch, damit mein Rücken nicht geschädigt ist, und kann ihn da baden. Das haben wir auf jeden Fall gemacht. Das ist zu Hause natürlich nicht ganz so einfach. Was wir aber zu Hause zum Beispiel durchaus machen können, das habe ich auch schon gemacht. Hotspots ist so ein typisches Thema, gerade bei Retrievern.
Erklär bitte noch mal kurz, was ist ein Hotspot?
Hotspot ist, und jetzt, Gott, bitte Mediziner, Veterinärmediziner, schlagt mich nicht. Ich glaube, es war eine bakterielle Infektion, also von einem, ich meine mich daran erinnern, von einem Kratzer. Und der Kratzer, da kamen Bakterien rein, meistens durchs Wasser. Und dann hat es so, das sind so rote, nässende Flecken. Und die sollen austrocknen. So, und um die auszutrocknen, bei einem, ich sage jetzt mal Golden Retriever zum Beispiel, der hat ja ein längeres Fell und der hat natürlich auch Unterwolle, muss man die wirklich freischeren, damit die schön trocken bleiben können. Und
Das
natürlich
heißt, der hat dann
den.
tatsächlich ein Loch im Fell.
Der hat für die Zeiten ein Loch im Fell. Ja. Und ich habe das auch schon für einen Freund tatsächlich gemacht. Der kam vorbei mit seinem Hund im Kofferraum und dann haben wir mal kurz die Schermaschine angesetzt, wenn es halt dann wieder so weit war. Also das sind auch wirklich, das sind medizinisch notwendige Sachen. Da achtet auch keiner drauf, ob es schön ist. Hauptsache, die Haut erholt sich wieder.
Ist es dir denn schon passiert, dass jemand zur Fellpflege zu dir kam und selber vielleicht ein Problem gar nicht erkannt hat? Das heißt, du hast den Hund behandelt und hast dabei gesehen, hoppla, da ist eine Baustelle. Ist dir das schon passiert?
Das kam vor, ja. Also ganz klassisch Ungeziefer hatten wir dann, wo es dann hieß auf einmal so, ja, der hat sich zwar gekratzt, aber ich dachte, das wäre, weil das Fell so lang war. Und so, ah, nee, es war ein Flöhe. Hoppla. Sowas zum Beispiel, bei langhaarigen Hunden gibt es manchmal, wenn die hinten diese Wolfskrallen haben. Ich fange mal so rum an. Bei langhaarigen Hunden sieht man das nicht sofort. So, und dann wird die auch oft einfach mal, selbst wenn die Besitzer die Krallen regelmäßig kontrollieren, die wird halt manchmal auch einfach vergessen, die Kralle da hinten, wenn man natürlich eh schon dabei ist, an dem Hund die Haare zu schneiden, merkt man das natürlich eher auf jeden Fall. Und gerade so Sachen wie Knubbel oder irgendwas in der Haut. Wir haben ja nicht umsonst, wir haben ja Karteikarten. Also wir wissen ja im Normalfall schon, was der Hund vorher hatte. Und dann gucke ich auf meine Karte und sage, Mensch, der hier Fido hat aber hier irgendwie einen Knubbel an der Seite. Den hatte er beim letzten Mal nicht. Ich habe es mir zumindest nicht aufgeschrieben, weil manche Besitzer, die sind, ich bin ja auch so, ich bin ja auch Halterin, ich bin betriebsblind, ich sehe meinen Hund jeden Tag, ich fasse den jeden Tag an. Wenn das wirklich ganz, ganz stetig größer wird, fällt mir das nicht sofort auf. Jemand, der den aber 2 Monate, 3 Monate nicht gesehen hat, der merkt es sofort und das kann unter Umständen schon wichtig sein.
Das heißt, du schaust dir tatsächlich von der Nasenspitze bis zur Schwanzspitze den kompletten Hund an. Du behandelst also, wenn wir jetzt einfach mal von einem gesunden Hund ausgehen, also nicht, dass du diesen speziellen Hotspot jetzt behandelst, sondern du fährst zu einem Kundenhund und behandelst ihn von vorne wirklich bis hinten. Fällt dir sowas dann natürlich auf? Und wie ist denn deine Erfahrung dieses nette Beispiel, der Postbote klingelt und bei uns bricht hier die Welt zusammen. Wie ist das? Wie wirst du denn von den Hunden begrüßt? Freuen die sich auf diese Behandlung oder sind die eher verhalten und sagen, och nö, eigentlich wollte ich mir die Haare wachsen lassen. Ich weiß es ja nicht. Aber was sind denn da so deine Erfahrungen? Wie gehst du denn dann, wie stellst du dich denn dann auf die Hunde ein?
Das ist wirklich, wirklich unterschiedlich. Also ich habe ja aufgrund dessen, dass ich so arbeite, wie ich jetzt arbeite, natürlich auch ein paar, ich nenne es mal Knackfälle. Ich habe auch Hunde, momentan auf jeden Fall einen. Die habe ich noch gar nicht geschnitten. Die habe ich noch nicht mal angefasst. Da sind wir noch ganz, ganz woanders. Da ist zwar die Intention, dass wir da irgendwann mal hinwollen, natürlich möglichst schnell, aber das kommt wirklich individuell auf den Hund drauf an. Auf der anderen Seite, heute erst war ich bei einem 4 Monate alten Australian Shepherd Baby. Die hat natürlich fröhlich Yibbi und Hurra geschrien und hat gesagt, ja, ja, klar, komm mal rein und bring deinen ganzen Krempel mit und ich wühle das alles mal und drehe das auf links und fand das super spannend. Und ich glaube tatsächlich, ja, das ist so die Range, muss man sagen. Die einen, die sagen, oh Gott, da ist ein Mensch in meinem Haus. Und dann will der am Ende auch noch was von mir. Und dann will der mich vielleicht nicht nur angucken, sondern sogar anfassen. Und dann will der mich sogar vielleicht nicht nur anfassen mit der Hand, sondern auch mit diesen seltsamen Dingen. Und die sind nicht nur klapprig wie eine Schere, sondern vielleicht auch wie eine Schermaschine. Das ist laut. Ja, das erfordert schon, sage ich mal, ein gewisses Einfühlungsvermögen und da einfach zu gucken. Also so unterschiedlich ist dann auch tatsächlich, um darauf zurückzukommen, das Begrüßungsverhalten. Also von, oh je, ja, okay, wir haben jetzt anscheinend Arbeit zu tun, zu Yippie, los geht's.
Okay, das heißt, du musst dich praktisch auf jeden deiner vierbeinigen Kunden neu einstellen. Und ich denke, es ist tatsächlich auch tagesformabhängig, aber du weißt ja anhand der Körpersprache, ich denke, für dich ist es enorm wichtig, die Körpersprache des Hundes richtig zu deuten, weil ich könnte mir vorstellen, dass es sonst unangenehm werden könnte, wenn der Hund ja, die Behandlung schlicht und ergreifend mal eben über sich ergehen lassen muss. Das kann ganz übel werden. Das heißt, du schaust schon und machst dann Pausen oder arbeitest du durch? Ich kenne mich wirklich damit so gar nicht aus. Wie gesagt, ich habe Hunde, die man nur abstauben muss.
Ja, also wie du schon gesagt hast, Körpersprache ist für mich auf jeden Fall das wichtigste Kommunikationsmittel, das der Hund hat. Ich möchte da gerne mal Chirag Patel zitieren, der gesagt hat, eben, wenn du ihr flüstern hörst, müssen sie nicht schreien. Das ist mein Indiz oder eben zu sagen, hey, da ist gerade die Stimmung, sage ich mal, nicht mehr so toll, der Hund ist angespannt, dann mache ich eine Pause. Oder ich sage, dann lassen wir es gleich. Also gerade am Anfang habe ich halt lieber wirklich kurze Termine. Also weiß ich nicht, da ist ein 30-Minuten-Termin mit 3, 4, 5 Pausen. Also es ist immer so, versucht es wirklich so kleinschrittig wie möglich zu halten, damit der Hund und ich natürlich auch noch mit einem guten Gefühl da wieder rausgehen. Und der eben dann vielleicht beim nächsten Mal auch ein bisschen kooperativer wird, weil das ist nicht allen Hunden in die Wiege gelegt.
Jetzt hatten wir ja eingangs dieses nette Beispiel der Neufundländer, der sich in Schlamm wälzt. Es gibt andere Sachen, die haben die gleiche Farbe, die riechen aber deutlich schlimmer. Jetzt wäre natürlich meine Frage, wenn der Hund sich wirklich in Fuchskacke ist immer wieder gern genommen oder ich weiß nicht, was sonst noch unmöglich riecht, tatsächlich gewälzt hat. Der stinkt tatsächlich zum Himmel. Was hältst du dann davon, wenn jemand sagt, oh, ich habe hier so ein tolles, weiß ich nicht, Vanille-Shampoo oder was es so alles an parfümierten Shampoos gibt. Damit bade ich den Hund jetzt, weil dann stinkt der nicht mehr. Ist das eine Option oder würdest du sagen, nee, also baden, darüber kann man gerne sprechen, aber bitte nicht mit parfümierten Mitteln?
Ich sag mal, das ist eine Option, Anja. Dann hast du halt aber Fuchskacke-Geruch mit Vanille obendrauf. Also ich weiß nicht, ob das die Intention ist der Leute. Gerade bei sowas nehmt euch ein gut reinigendes Shampoo. Vielleicht auch, wenn ihr das nicht zu Hause habt. dann auch mal vielleicht eine Kernseife oder so. Also ich würde davon absehen, das mit Parfüm zu übertünchen, wenn der Hund sich in irgendwas Stinkendem gewälzt hat. Geheimtipp von meiner Tante aus den USA, mit dem, die hat ein Stinktierproblem. Also sagen wir es so, der Hund hat ein Stinktierproblem. Vielleicht kann man es so besser ausdrücken. Tomatensaft scheint der Renner zu sein. Vielleicht schwierig bei weißen Hunden, aber bei allen anderen okay. So grundsätzlich, aber badet einfach mit einem gut reinigenden Shampoo und übertüncht es nicht mit Parfüm.
Das Thema Baden ist ja eh so ein, ich sag mal, Streitthema. Wie stehst du denn dazu, zu dem Thema? Es gibt Leute, die baden ihren Hund einmal pro Woche. Es gibt vielleicht Leute, die baden ihren Hund, wenn in Anführungsstrichen so ein kleines duftendes Missgeschick passiert ist. Sollte man den Hund überhaupt baden? Wenn ja, wie oft sollte man den baden? Was sind da so deine Erfahrungen?
Ich sage so wenig wie möglich, so oft wie nötig. Das ist eigentlich eine Faustregel, mit der ich bisher auch ganz gut gefahren bin. Du hast ja vorhin gesehen, das kleine Schwarz-Weiße
Ja,
da
zeig mal. Ja, wir sehen
im
sie jetzt nur von
Hintergrund.
hinten.
Sie ist von vorne. Es ist nur zusammengerollt. Mit weißen Hunden wirst du öfter baden, weil die halt. Die sehen einfach dreckiger aus. Bei einem braunen Hund siehst du es einfach nicht. Und da kann man auch schön drüber hinwegsehen, wenn er nicht unbedingt stinkt. Bei einem weißen Hund, spätestens wenn die durch den Schnee laufen und du dir denkst, der Hund ist aber gelb, im Gegensatz zu dem weißen Schnee, wirst du mal das Shampoo rausholen. Grundsätzlich, wenn die, also macht sie ganz genauso, die wälzt sich auch mal in Entenkacke, dann wird sie gebadet. Ansonsten gibt es bei uns öfter mal eine Unterbodenwäsche. Sie ist ja ein sehr kleiner Hund und ist dementsprechend halt, ja, wie soll ich sagen, dann ist der Bauch halt schnell matschig, wobei deiner Nettie wahrscheinlich nur die Pfötchen etwas dreckig wären. So, und da gibt es halt eine Unterbodenwäsche. Da benutze ich kein Shampoo, sondern da wird ein Handbrause, warmes Wasser in der Dusche und einmal abgespült und das war's. Mehr
Das
mache
war
ich
auch
da
ein sehr
nicht.
guter Hinweis, das Wasser bitte handwarm. Also nicht eiskalt und nicht kochend heiß, sondern handwarmes Wasser. Ich vermute mal, eine Temperatur, die wir angenehm finden, dürfte für den Hund dann auch angenehm sein, richtig?
Genau, also ich bin auch dafür, zumindest habe ich das mal so gelernt, so dieses Babyfläschchen auf der Innenseite da am Handgelenk zu testen, das ist auch mein Indikator. Also ich mache es, sagen wir es mal so, auf jeden Fall weniger warm, als ich zum Duschen bevorzugen würde. Ich dusche sehr gerne sehr heiß und deswegen sage ich, das muss so für mich fast schon zu kalt sein, so ungefähr.
Wir wollen den Hund ja nicht verbrühen. Also das
Nee,
heißt,
nee.
das ist ja das Problem dabei, weil das ist für ihn ja sowieso eine Geschichte. Es gibt die Badewanne, es gibt die Dusche. Gibt es da was, wo du sagst, wenn du Dusche hast, dann nimm lieber die Dusche als die Badewanne? Oder wie sind da denn so deine Erfahrungen? Oder geh doch mit dem Hund in die Badewanne oder in die Dusche. Erzähl mal, wie sind denn da so deine Erfahrungen?
Also erstmal kurz noch zur Temperatur. Es gibt da ja auch die Präferenzen beim Hund, ja. Neufundländer, Golden Retriever, Labrador, die auch wirklich, wie gesagt, ab 0 Grad die Badesaison eröffnen, die werden es dir wahrscheinlich auch verzeihen, wenn das Wasser jetzt nicht die perfekte Temperatur hat. Mein Hund würde dir das nicht verzeihen. Die braucht auch bei ihrem Physio-Unterwasserlaufband, kriegt die einen Spezialtermin, damit das Wasser sehr warm ist. Denn sonst wird nicht, nein, sonst funktioniert das nicht. So viel dazu. Ansonsten, ich persönlich bevorzuge Duschen auf jeden Fall. Der Hund kann selbstständig rein und raus. Am besten auch noch ebenerdige Duschen. Das ist der Hammer auf jeden Fall. Auch große Hunde, die können einfach vor, zurück. Es gibt keine Barriere, keine Begrenzung, die sie irgendwie einschränkt. Und ich kann da auch noch mehr, sage ich mal, über die Selbstkontrolle mit dem Hund arbeiten und sagen, hey, wenn du gehen willst, dann kannst du das. Es hält dich nichts und niemand auf.
Wir hatten jetzt noch mal ganz kurz, das war mir noch wichtig. Du hattest gesagt, das Thema Kernseife, glaube ich, hattest du erwähnt. Also das heißt, ich brauche gar keine hochpreisigen Hundeschampoos von Firma XYZ, sondern es reicht definitiv, wenn ich ein gutes Stück Kernseife habe, mit dem ich dem Hund dann einschäume. Ich vermute jetzt, dass ich das Gesicht auslasse wegen der Augen und dem, oder muss das Gesicht auch zum Beispiel gereinigt werden? Weil ich wäre ja da ein bisschen vorsichtig wegen Augen und Nase und dem Ganzen.
Also ja, grundsätzlich das Gesicht wird mit gewaschen, sage ich mal. Aber also was ich machen würde in dem Fall eben nicht, ich sag mal Shampoo auf die Hand und dann gib ihm, sondern vielleicht das Shampoo in Tuch, ja, und das ein bisschen aufschäumen. Dann habe ich nämlich mehr Kontrolle darüber, wo ich das überall im Gesicht verteile. Und dann ist es natürlich sehr praktisch, wenn mein Hund es kennt, dass er nach oben guckt, dass da auch nichts in die Augen läuft, sondern alles, was dann runterläuft an Schaum und Wasser, dass das alles nach hinten läuft. Das ist auch nochmal eine einfachere Sache. Kernseife würde ich nehmen, wie gesagt, wenn Not am Mann ist. Also bevor du jetzt sagst, ich, ne, habe da den Hund mit der Fuchskacke und ich kann mit dem Geruch nicht leben, bevor du deinen Hund ausquartierst, dann wasch ihn lieber. Ansonsten, wenn du ihn häufiger badest, dann würde ich dir auf jeden Fall ein spezielles Hundeshampoo auch empfehlen. Auch kein Menschenshampoo. Menschenhaut ist eher sauer. Die hat einen anderen pH-Wert. Hundehaut ist eher basisch. Und dann guck einfach. Ich persönlich mag keine Duftstoffe, ich will keine Parabene, keine Silikone, keine Tenside. Diese ganzen Dinger, die man auch nicht gerne auf seinem eigenen Kopf hat, die möchte ich bei meinem Hund auch nicht haben. Da einfach mal gucken und sich gegebenenfalls im Fachhandel oder im Internet mal informieren. In Foren gibt es da diverse Diskussionen dazu.
Okay, da können die Leute sich ja dann gerne einschalten, wenn sie das möchten, in diesen Foren. Du hattest auch eingangs gesagt, der Vorteil bei einem Salon ist, du hast das ganze Equipment vor Ort. Jetzt hattest du schon erwähnt, du hast eine Schermaschine, du hast natürlich eine Haarschneideschere. Ich vermute mal sowas, ja, das Pendant, wie halt ein Friseur hat. Ist es tatsächlich so, dass du das jeweilige Equipment für den jeweiligen Hund nimmst? Das heißt, ein zum Beispiel rauer Hund, der, also ein rauhaariger Hund, so besser gesagt, benötigt ein anderes Equipment, um ihn eben hübsch zu machen, als jetzt vielleicht ein seidig weicher Afghane. Ist das richtig?
Ja, also ich habe halt alles in meinem kleinen Köfferchen dabei, ne? Und das nehme ich dann immer mit, wenn ich zu den Leuten fahre. Und da ist alles eigentlich drin. Da sind meine Scherköpfe drin, meine Scheren, meine Kämme, meine Bürsten, meine Shampoos und ja, Leckmatten und Leberwursthuben.
Das heißt, damit der Hund dann entsprechend, wenn er behandelt wird, naja, das mit was Nettem verknüpft, mit Leberwurst vorne, dass er abgelenkt ist, dass er, naja, dass er die Behandlung vielleicht doch auch irgendwie genießen kann, richtig?
Das ist auf jeden Fall die Intention, dass der Hund sie genießen kann. Ich persönlich finde Lecken auf der Leckmatte ein sehr einfaches Kooperationssignal, dass ich nicht großartig trainieren muss, sondern da sind die, sag mal, Verhältnisse klar. Das kann ich auch machen, wenn ich alleine mit dem Hund sein sollte. Du schleckst, ich arbeite, du hörst auf, ich auch. So. Der Deal ist klar.
Was hältst du denn davon, wenn jemand seinen Hund dann sozusagen im Sommer einfach mal selber schert? Ich hatte mal eine Bekannte, die hatte Landseer. Das sind ja auch wuschelige, also Langhaarhunde. Und auf einmal kam sie im Sommer mit dem Hund um die Ecke und ich dachte, was ist denn da passiert? Die hat ihm halt das komplette Fell abgeschoren. Radikal abgeschoren. Ich hatte, erstens sah es sehr ungleichmäßig aus, also jetzt mal rein von der Optik her gesehen, da waren vermeintlich wie Löcher, also es sah halt aus wie ein Flickenteppich. Auf der anderen Seite habe ich halt gedacht, der Hund fand das wirklich nicht witzig. Also ich hatte den Eindruck, dass der Hund damit nicht glücklich war und ich weiß auch nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist, sage ich einfach mal, diesem Hund komplett das lange Fell abzuscheren. Was würdest du zu sowas sagen?
Ja, ganz pauschal kann man, glaube ich, sagen, kommt drauf an. Das ist wirklich super individuell. Also grundsätzlich, nein, der Landseer ist keine Rasse, die man einfach scheren sollte. Der hat eine Unterwolle, der hat ein Deckhaar. Wenn dem Hund heiß ist, dann sollte man die Unterwolle auskämmen. Und jetzt sage ich ganz bewusst, aber Der Landseer ist halt auch ein sehr großer Hund mit sehr viel Unterwolle. Und das ist wahnsinnig anstrengend für alle Beteiligten. Und ich mache mir die Arbeit schon einfacher, wenn ich ihn zum Beispiel vorher, das muss jetzt nicht nackt auf die Haut 0,1 Millimeter sein, aber wenn ich ihn kürzer schere und dann ausbürste, der Hund wird schneller trocken. Tatsächlich, und die meisten Hunde, die haben ja auch wirklich, also wir reden da von so einer Höhe an Fell, sage ich mal, so einem Volumen an Fell. Das ist
Sind
einmal
die 50
komplett,
Zentimeter bald?
ja, genau, das ist einmal komplett um den Hund rum. Denen geht es auch oft, gerade wenn es im Sommer sehr, sehr warm ist. Es war die letzten Jahre sehr, sehr warm. Denen geht es besser, die können besser abkühlen, wenn diese Wolle kürzer ist, wenn das Haar einfach kürzer ist und sie sich auch besser nass machen können, weil natürlich das, was eigentlich die Haut schützt vor der Nässe, dieses fettige Deckhaar fällt dann nämlich weg und das Wasser kommt an die Haut und man kann schön, der Hund kann sich natürlich auch besser kühlen.
Das heißt, es kann durchaus sinnvoll sein, das zu machen. Jetzt wäre halt meine Frage, sollte das jemand, nur weil er die Kombination Landseher und Schermaschine hat, denn selber machen? Oder ist es nicht vielleicht sinnvoll, zumindest vielleicht beim ersten Mal, das von jemandem machen zu lassen, der das professionell macht, wo man dann einfach auch sieht, okay, bis sagen wir mal auf 15 Zentimeter wird das gekürzt und wie reagiert der Hund und so. Das ist einfach, naja, dass ich zumindest mal einen Erfahrungswert habe. Wie könnte ich das denn dann vielleicht beim nächsten Mal alleine machen? Wäre das nicht sinnvoller?
Würde ich tatsächlich auch sagen. Grundsätzlich, es ist ein Handwerk. Ich kann jedes Handwerk erlernen, solange ich Hände habe. Das ist in der Natur der Sache. Auch die Leute können das natürlich selber machen. Ich habe auch viele, die zu Hause natürlich selber dem Hund zwischendrin die Augen freischneiden. Also wenn ich sage, für jedes Mal Augen freischneiden, muss ich vorbei. Kommen, ne? Dann wäre ich sehr, sehr oft bei den Leuten zu Hause zum Teil. Auch da macht selber klar an sich schon, aber lasst euch vielleicht mal erklären, worauf es ankommt. Gerade Landseher sind schwarz-weiß. Weißes Fell hat auch oft die Tendenz eher, ich sag mal, dünner zu sein. Das heißt, da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu kurz schneide, denn sonst habe ich nämlich auch einen Sonnenbrand, wenn der Hund viel draußen ist, unter Umständen. Wenn da eben nicht mehr das Fell an der Masse da ist, um die Haut dann vor den Sonnenstrahlen zu schützen. Aber grundsätzlich, klar können es die Leute auch zu Hause machen. Sieht vielleicht nicht ganz so hübsch aus, weil sie nicht ganz so viel Erfahrung haben. Aber ansonsten, wirklich Hauptsache, dem Hund tut's gut und es geht ihm gut damit. Was ich dazu tun muss, damit es dem Hund gut geht, sei mal dahingestellt, ob das einige oder andere Leute gut finden. Aber für mich persönlich steht es im Vordergrund, der Hund fühlt sich wohl. Und ein Hund, der bei, weiß ich nicht, 35 Grad, was hatten wir letztes Jahr, sein volles Fell hat, der fühlt sich oft nicht wohl.
Das heißt, ich könnte also, wenn ich jetzt einen Langhaarhund hätte, dich anrufen, sagen, Dani, schau dir bitte mal meinen Hund an, schau dir bitte das Fell an, der nächste Sommer kommt bestimmt. Was würdest du mir raten? Der Hund, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, der Hund wäre dann halt gesund, da wären jetzt auch keine Probleme, keine gesundheitlichen Probleme. Das heißt, du würdest kommen und würdest sagen, ja, wir können dem gerne das Deckhaar eben bis so und so viel Zentimeter kürzen, das machst du dann das erste Mal und dann würdest du mir vielleicht sogar zeigen, wie das geht, damit ich das eben im Zweifelsfall auch mal selber machen kann und du eben nicht, ich weiß nicht, wie schnell so Hundehaar wächst, muss ich jetzt auch noch fairerweise sagen, aber dass du eben nicht alle 14 Tage sozusagen vorbeikommen musst, sondern dass du sagst, ja, pass mal auf, du kannst alle 14 Tage so einen Zentimeter auf zwei abnehmen, dann bleibt das ungefähr so und in 6 Wochen komme ich dann wieder und mach mal einmal wieder so ein rundum hübsch Kurzhaarschnitt, richtig?
Auch tatsächlich wirklich ganz individuell. Also ich muss ja selber gestehen, ja, ich habe einen Chihuahua und ja, ich schere ihn tatsächlich. Ich habe nämlich ja, der Natur der Sache eine Sonnenanbeterin. Die liegt super, super gerne in der Sonne, also auf dem warmen Boden, in der prallen Sonne. So, und dann mit dem dicken Fell, die Wärme staut sich. Also wenn man da reinfasst, man merkt, wie es immer noch warm ist, obwohl sie schon 10 Minuten nicht mehr in der Sonne liegt. Und tatsächlich, warum auch immer, Sie liegt halt gern in der Sonne und bleibt da auch liegen. So, und ich habe tatsächlich einfach die Befürchtung, irgendwann kriegt der Hund einen Hitzschlag, weil sie es einfach vielleicht, weiß ich nicht, nicht mitbekommt. Und für sie ist es tatsächlich im Sommer wirklich einfacher und auch mit dem geschorenen Fell, mit dem kurzen Haar. Für mich ist es einfacher. Ich habe nicht so viel Dreck, weil sie geht trotzdem halt eben zumindest mit den Füßen im Bauch auch mal ins Wasser rein. Ich habe den Dreck nicht. Ich habe die Haare nicht, also nicht in der Form, wie ich sie lang habe. Ich würde niemanden sagen, niemals sagen, du musst, wenn du diesen Hund hast, diese Frisur unbedingt machen, sondern das ist ganz individuell. Es muss zu dir passen, zu deinen Bedürfnissen und zu denen deines Hundes. Und der Rest, also der Rest ist offen.
Wie lange dauert es denn so erfahrungsgemäß? Angenommen, bleiben wir mal bei diesen eben sehr langhaarigen Hunden, dass die einfach mal runtergeschoren werden. Also, wie soll ich das formulieren, damit du weißt, was ich meine? Also, man weiß bei einem Pudel, ja, die werden ja geschoren. Man weiß bei Schnauzern, die werden, sag ich mal, getrimmt. Man weiß aber jetzt zum Beispiel nicht, auch Australian Shepherds werden ja auch geschoren, aber erst da scheiden sich immer so die Geister. Oh mein Gott, die hat den Aussie scheren lassen. Wenn man jetzt aber weiß, ja, der Aussie ist aus dem und dem Grund geschoren worden, der sieht natürlich dann in dem Moment nicht mehr aus wie ein Aussie bei kurzes Fell. Wie lange dauert es denn, bis er wieder aussieht wie ein Aussie? Also, wie schnell würde denn dieses Fell nachwachsen?
Das ist auch tatsächlich sehr individuell, weil das Wachstum von Haaren hat natürlich auch was mit dem Hormonstatus auch oft zu tun, mit dem Alter und auch da wieder mit dem Gesundheitszustand. Also man kann es pauschal nicht sagen, aber ich würde jetzt wahrscheinlich sagen, wenn du im Frühjahr den Hund scherst, also würde jetzt sagen, jetzt haben wir April, sagen wir April, dann sehe ich den vielleicht noch mal im Spätsommer, also so nach 4 Monaten noch mal, um noch diese letzten paar warmen Tage, sage ich mal, erträglich zu machen. Also ich habe oft Hunde, die eben, also jetzt in deinem Beispiel ist es auch ein Aussie, der wird zweimal im Jahr wird der geschoren und dann ist der quasi über den Winter ist der sozusagen nach 4 Monaten ist der eigentlich wieder da. Das Fell, ist es wieder da?
Du hattest jetzt gerade, das wäre nämlich auch noch durchaus ein Punkt, den ich gern ansprechen würde. Du hattest gesagt, das Haarkleid verändert sich mit dem Alter. Habe ich das richtig verstanden? Das heißt, das Haar, was vielleicht als Jugendlicher war, ist im Alter nicht mehr so voll oder so wellig oder ich weiß nicht was. Also ist das richtig, dass der Hund über die Jahre hinweg vielleicht andere Fellstrukturen hat tatsächlich?
Ja, das kommt schon durchaus vor. Also es gibt auch, ich sag mal, die klassischen Scherrassen, so weiß ich nicht, Havaneser, Bolonka oder so, die Pudel, die haben auch richtig ein unterschiedliches Welpenfell zu einem, ich sag mal, Erwachsenenfell. Und ja, im Alter wird es halt dann oft, wie bei uns auch, so ein bisschen dünner zum Beispiel. Ne? Oder man neigt halt einfach, der Hund neigt vielleicht mehr zu Hautproblemen. Ne, das kann durchaus sein. Also ich sage mal, Haare haben zum Teil was mit der DNA zu tun, auch mit der Ernährung. Haut und Haar hat auch was mit der Ernährung zu tun, mit dem Hormonstatus, aber auch. Und der verändert sich natürlich im Alter oder zum Beispiel auch bei sowas wie einer Schilddrüsenunterfunktion.
Das heißt, du würdest vielleicht erkennen anhand des Haarkleides, oh, der Hund hat eine SDU. Weil, soweit ich weiß, glaube ich, ist dann ein bisschen weniger Fell am Bauch und sowas vorhanden. Also das Fell wird, glaube ich, dünner, wenn also eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Das zeigt sich dann auch im Haarkleid.
Also zeigen tut es sich. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, ich sehe das Fell und sage, alles klar, der Hund hat eine SDU. Dann, wow, wenn ich das könnte, was ein Bluttest kann, das wäre mega. Aber du hast ja so ein paar Indikatoren, sage ich mal. Also der Hund, wenn du sagst, der Hund ist eigentlich, nee, fang mal anders an. Ich hatte einen 3-jährigen unkastrierten Rüden. So. Und den, der habe ich kurz geschoren, weil der Wasser sehr geliebt hat. Und dem, der war komplett schwarz und der ist auch immer sehr schnell aufgehitzt. Und dem hat es sehr gut getan. Ja, den konnte ich aber, den habe ich kurz geschoren, habe da richtige Löcher im Fell gesehen. Stellenweise war das Fell einfach nicht so voll wie an anderen Stellen. Und das war so auf dem Rücken, am Bauch und so weiter. So, dann aufgrund von seinen, ich nenne es jetzt mal Verhaltensoriginalitäten, sind wir dann zum Tierarzt gegangen, haben auch natürlich den Schilddrüsentest gemacht. Ja, er hatte eine Schilddrüsenunterfunktion. Er hat die Medikamente bekommen. Es wurde sehr vieles in seinem Verhalten besser. Nächstes Jahr drauf, habe ich den Hund wieder geschoren, habe sogar einen Millimeter weniger dran stehen gelassen. Also statt 3 Millimeter, 2 Millimeter, was wirklich kurz ist. Und siehe da, der Hund hatte durchgehend volles Haar. Also man merkt auf jeden Fall den Unterschied. Es hätte natürlich jetzt ernährungstechnisch vielleicht auch was sein können, sage ich mal. Aber ich wusste ja, was ich fütter. Ich wusste, ne, und auch damals habe ich schon mit jemandem zusammengearbeitet, auch der sich sehr gut mit oder sehr viel mit Ernährung beschäftigt, der mir schon gesagt hat, ja, also daran wird es eher nicht liegen. Jetzt müssen wir mal Bluttest, gesundheitlich alles abklopfen. Und siehe da, das war es dann auch.
Ist es auch sowas, man sagt ja, es gibt halt Hunde, die glänzen wie eine Speckschwarte in der Sonne und Hunde, die haben wirklich stumpfes Fell, schuppiges Fell. Da siehst du ja dann, denke ich mir, auch einen Unterschied, weil du schaust ja ganz anders auf das Haarkleid als wir das. Also ich sag mal, ich sehe natürlich, wenn ein Hund da steht und glänzt oder wenn ein Hund halt ein bisschen schuppig ist. Das heißt, das siehst du auch. Würdest du denn dann den Hundehalter darauf vielleicht auch ansprechen, weil man kann das nicht von jedem voraussetzen, dass der das sieht. Vielleicht denkt der, nur das muss wohl so sein.
Ja, also ich würde zumindest mal nachfragen. Also es ergibt sich ja meistens im Gespräch, ne, wenn man jetzt sagt, oh Mensch, der jetzt in deinem Beispiel, ne, deine Nettie, der Deutsch-Kurzhaar, die hat aber irgendwie auffallend viele Schuppen und vielleicht ist das Fell nicht so glänzend, ne, wenn ich dann vom Halter höre, ja, wir sind gerade schon in der Ernährungsumstellung oder sowas zum Beispiel, oder wir sind gerade in der absoluten Stressphase, wir haben gerade ein Baby bekommen, wir sind im Umzug, die Oma ist gestorben. Also was halt einfach so ein Hund auch umtreiben kann in seinem direkten Umfeld, kann das sein, sage ich, okay, hake ich ab, ne? Ist es beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, immer noch so, wird es wohl eher nicht daran liegen, wenn wir uns ein paar Monate später sehen. Ne, außer der Hund hat immer noch massiven Stress natürlich zu Hause, aber meistens sind es ja eher so temporäre Sachen. Und dann ist es eher was, ich sag mal, Richtung Hormonhaushalt. Ernährung, was dann darauf hinweist, weil halt eben das Haarkleid und die Haut nicht so gut aussieht, wie sie aussehen könnte.
Jetzt kommen wir mal zu einem anderen Extrem. Ich meine, jeder kann mit seiner Haarpracht tun, jeder Zweibeiner, was er gerne möchte. Gibt es für dich denn auch Sachen, wo du sagst, das geht gar nicht? Ich weiß nicht, so, ich sage jetzt einfach mal, ein Hund, der normalerweise weiß ist, dass der pink eingefärbt wird oder in Regenbogenfarben. Ich weiß nicht, was es da alles an Möglichkeiten gibt, weil für mich wäre es ein absolutes No-Go. Gibt es auch für dich was, wo du sagst, also bei aller Liebe, das mache ich nicht?
Ja, das wäre tatsächlich so dieses, also nennt sich Creative Grooming. Das sind diese,
Da
weiß nicht, ob
gibt es
du das.
sogar einen Fachbegriff für.
Ja, da gibt es sogar Wettbewerbe und Veranstaltungen, wo das Thema ist. Ich sag mal, ich trenne jetzt mal die kreative und die, wie soll ich das jetzt sagen, sinnvolle Seite. Auf eine kreative Art und Weise bewundere ich das, weil du musst da Formen modellieren und dir was vorstellen. Ich würde es persönlich nie machen, weil das ist ein wahnsinniger Stress für den Hund, weil der sehr, sehr, sehr lange da stehen muss, damit du diese Formen dahin modellierst an den Hund, weil du schneidest ja sozusagen ein 3D-Modell ins Fell und dann färbst du das ja auch noch ein. Das kommt ja noch mit dazu. Und dann fährst du aber auch noch auf diesen Wettbewerb, um das dann dort zu machen. Also das wäre jetzt überhaupt nicht meins. So ganz unter uns. Ja, die Mitze hatte auch schon mal eine rosane Schwanzspitze, weil wir Haarfarbe im Salon hatten und sie halt eh in der Badewanne stand und ich gesagt habe, komm, wir tunken mal die Schwanzspitze in den rosa Farbtopf. Das hat sich wieder ausgewaschen. Ja, in einem kleinen Rahmen ist es witzig, im, sage ich jetzt mal, in diesem Ausmaß, wie das einige als Wettbewerb irgendwie da performen, wäre das nicht mein Ding, überhaupt nicht.
Nein, das denke ich halt auch, weil das ist nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis gewesen, dass du gesagt hast, es ist eine, also mir schweben immer noch die 4 Stunden Fellpflege bei den Neufundländern im Kopf rum. Das ist ja tatsächlich auch eine Zeit, die der Hund mitarbeiten muss. Und ich finde, 4 Stunden, selbst wenn der Hund in Anführungsstrichen nur stehen müsste, steh mal 4 Stunden. Ja, also ich könnte es nicht und
Voll.
irgendwann wird wahrscheinlich auch der geduldigste Hund dann sagen, so pass mal auf, für heute ist jetzt aber mal Schluss mit lustig. Das heißt, wenn ich das so zusammenfassen kann, das Wichtige ist, dass du als Groomer erstmal die Körpersprache vom Hund lesen kannst, damit da nichts passiert, weil wenn der Hund dir ganz klar signalisiert, du kommst bis hierhin und geh mal einen Schritt weiter, dann wirst du mal sehen, was dann passiert. Das ist das Wichtige. Wichtig ist auch, ja, dass der Hund von zu Haus oder von Haus aus eigentlich schon, wenn man denn einen Langhaarhund hat, gut gepflegt ist. Das heißt, die Leute, die Langhaarhunde haben, sollten wissen, was sie sich da ins Haus holen. Wenn ich mir einen Jagdhund ins Haus hole, bewusst, dann weiß ich, ich habe einen Jagdhund. Wenn ich mir einen Neufundländer, Landseher, von mir aus auch Bernhardiner oder was ins Haus hole, Aussie, Puli, was es da noch so alles gibt, ja, dann weiß ich, das sind Hunde, die definitiv Fellpflege brauchen. Und das erleichtert ja dann, denke ich, auch deinen Job, wenn da schon entsprechend immer, ja, zumindest schon mal vortrainiert wird, dass der Hund weiß, es ist eine Schere, es gibt eine Schermaschine. Und trotzdem musst du dich auf jeden Hund einzeln einstellen. Das heißt, nur weil der Hund sich vom Besitzer beispielsweise die Haare waschen lässt, heißt es ja noch nicht, dass er sich das auch bei dir gefallen lässt.
Ganz genau.
Das heißt, jeder einzelne Hund, den schaust du dir erstmal an. Du fragst sicherlich auch, vermute ich jetzt mal, den Gesundheitszustand ab. Also insofern ist der Hund eher einer, der, wenn eine fremde Person dann da ist, schon sowieso Stress hat oder hat er vielleicht, ich kann mir vorstellen, diese Schermaschine, die macht ja so ähnlich zumindest. Geräuschempfindliche Hunde könnten damit ja auch ein Problem haben. Das heißt, um das zu testen, lässt du die vielleicht mal so laufen, so dass der Hund dieses Geräusch hört oder du kannst ja nicht, oder vermute ich zumindest, du gehst ja nicht direkt an den Hund und sagst, komm mal her, Fifi, zitt, und schon sind die Haare, so wird es ja sicherlich nicht laufen. Das heißt, so ein Besuch bei dir oder beziehungsweise die Leute kommen ja nicht zu dir, sondern du gehst ja zu den Leuten hin. Das ist zumindest nicht beim ersten Mal in 10 Minuten abgearbeitet, richtig?
Ja, also es ist, wie gesagt, ganz individuell. Manche Hunde, gerade die das gewohnt sind, ich schiele jetzt mal so in Richtung meiner Pudel, die kommen oft schon vom Züchter das erste Mal geschoren. Das sind Welpen, die haben meistens ja auch mehrere Hunde, die Züchter, die scheren ihre Hunde selber. Das heißt, das Geräusch der Schermaschine, mit dem wachsen die Welpen schon quasi im Mutterleib auf. Da wird ja die Mutter auch schon noch geschoren, während sie schwanger ist. Also es ist, die haben da einen ganz anderen, da habe ich einen ganz anderen Berührungspunkt sozusagen. Da ist das Geräusch der Schermaschine überhaupt kein Problem. Okay, vielleicht die Berührung, die Vibration an gewissen Körperstellen, die ist auch nicht zu verachten. Das fühlt sich auch komisch an. Man muss natürlich auch stillstehen vielleicht. Also wobei ich jetzt grundsätzlich nicht darauf erpicht bin, dass der Hund die ganze Zeit steht. Der kann sich auch hinsetzen, der kann sich hinlegen. Wenn der sich auf die Seite legt, komme ich genauso überall ran, wo ich ran muss. Da muss er nicht stehen zu. Da kann man auch wirklich kreativ werden. Der Hund ist nämlich nicht nur jung irgendwie, er wird auch mal alt und dann kann der auch so lange nicht mehr stehen. Deswegen gleich von Anfang an am besten im Liegen. Das kann er immer meistens. Und ja, wie gesagt, es ist jedes Geräusch, jedes Gerät. Es gibt ja auch Hunde, die durchaus einfach eine Schere ganz gruselig finden, die einen Scherapparat, denen das völlig wurscht ist, die aber eine Schere, dieses Klipp-Klapp, das ist vielleicht auch vor den Augen oder irgendwie am Popo. Das sind alles Sachen, die ich üben muss. Und tatsächlich, ja, bei der Schermaschine und auch aber bei der Schere ist am Anfang halt eben alles klar. Ich zeig dir das Gerät, du kriegst Futter, ich schnippel, du kriegst Futter. Oder zumindest eine Belohnung. Es muss ja nicht immer Futter sein, das bietet sich halt an in dem Fall, ne? So ein bisschen Leberwurst auf die Leckmatte zu schmieren. Aber wir versuchen schon, dass alle Geräte und ich natürlich auch positiv verknüpft werden für den Hund, dass der sich im besten Fall freut, wenn ich komme.
Das ist ein super Stichwort, weil ich kann mir vorstellen, dass manche Leute, die einen langhaarigen Hund haben, es gibt ja auch Mischlinge mit langen Haaren, wir haben halt jetzt Rassen genannt, weil dann halt bei vielen Leuten direkt das entsprechende Bild vor Augen ist. Wenn jetzt jemand einen langhaarigen Hund hat und lange Haare sind für mich schon so, also wie gesagt, ich komme von Kurzhaar, ja, die sind so. Und jemand ist sich vielleicht jetzt beispielsweise nicht sicher, sollte der mal geschoren werden oder was sollte ich denn berücksichtigen? Dann weiß ich, hast du für unsere Zuschauer auf jeden Fall noch ein kleines Leckerchen parat, richtig?
Ganz genau. Und zwar alle, die über die Mein Herzbelt an mich rantreten, egal auf welchem Kontaktweg, kriegen von mir eine kostenlose Erstberatung. Wir machen da einen Online-Termin. Je nachdem, welche Plattform ihr da bevorzugt, ich bin da völlig frei. Wir unterhalten uns in Ruhe, was euer Hund braucht. Und im besten Fall zeigt ihr ihn mir mal kurz vor der Kamera, damit ich auch ganz genau weiß, was ihr meint, was ihr braucht.
Super. Dani, dann danke ich dir wirklich von Herzen für dieses super informative Gespräch. Sämtliche Kontaktdaten von dir werden wir natürlich unter dem Video noch verlinken. Wie immer gilt, wenn den Zuschauern jetzt noch Fragen einfallen sollten, ist es immer so, dann kommt, ach, das wollte ich ja eigentlich noch gefragt haben. Überhaupt kein Problem. Die können sich an dich wenden, die können sich an mich wenden. Wir können die Fragen auch gerne noch sammeln und noch vielleicht einen zweiten Teil zu diesem Bereich machen, weil ich finde einfach, das Thema Körperpflege ist wirklich nicht zu verachten beim Hund. Das führt definitiv zu einem besseren Wohlbefinden, stärkt die Gesundheit. Das ist einfach so. Und es ist eben, was auch definitiv jetzt rauskam, deutlich mehr als eben nur waschen, schneiden, föhnen. Wie gesagt, für mir jetzt erstmal ein herzliches Dankeschön und an euch da draußen, wenn ihr noch Fragen habt, jederzeit gerne und alle Kontaktdaten findet ihr natürlich wie immer unter dem Video. Ich sage für heute herzlichen Dank und wir sehen uns vielleicht nochmal, Dani. Danke,
Danke dir,
tschüss!
Anja. Ciao, ciao.